Decode the Boss, heute live im Talk mit einem Medienspezialist. Er weiss, wie junge Menschen heutzutage Medien konsumieren. Er ist der Chief Product Officer bei 20 Minuten Medien.
Decode the Boss.
Die Medienbranche beschäftigt heute viel weniger Leute, es ist auch viel weniger Geld drin. Früher, wenn man so mit alten Journalistenkollegen noch redet, dann denkt man, Gottfried Stutz, wieso bin ich nicht 20 Jahre älter? Das war einfach eine Geldmaschine, man hat wenig arbeiten. Wenn du die Jungen, und das ist bei jedem Medientitel eine gewisse Herausforderung, wie die ganz Jungen überhaupt noch kannst abholen. Hey, eigentlich völlig irrelevant, wir müssen uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern wer eigentlich unsere Konkurrenz ist, die unsere böse Konkurrenz kommt aus dem Silicon Valley oder irgendwie aus China.
Decode the Boss.
Da am Mic mit mir ist der Sven von der Tamedia oder Takes Group. Der Sven beschäftigt sich damit, ob und wie Digital Natives heute noch zu klassischem Medienkonsum gebracht werden kann. Wir fragen uns, verlangt Generation Z mehr als nur Katzenbilder von den 20-Minuten-Kanälen und was muss die Medienmacherin von der Zukunft können? Der Sven kann es uns sagen. Sven, lass uns über die Medien von der Zukunft reden. Schön, bist du da.
Ciao Fabio, cool, dass ich da sein darf.
Ist die Medienmarke von 20 Minuten stärker oder schwächer, als sie vor 5 Jahren war, in den Augen der jungen Zielgruppe?
Ich glaube, 20 Minuten ist momentan optimal aufgestellt. Wir sind die reichweitenstärkste Medienbrand von dem Land. Print, digital, social. Ich glaube, es verändert sich dauernd, weil es der Lieblingskanal ist, logischerweise. Es geht alles mehr jetzt digital, mehr social. Und Print hingegen ist eher rückläufig.
Es ist der reichweitenstärkste Kanal. Aber nochmal, ich habe ja eigentlich gefragt, ist die Medienmarke von 20 Minuten stärker oder schwächer? Ist denn Reichweite gleich starke Medienmarke oder nicht?
Aus meiner Sicht ist natürlich schon ein wesentliches Merkmal, wie viele Leute in diesem Land erreichst du mit dem Medienbrand. Und wir bei 20 Minuten sind ein Reichweite-Titel. Wir sind also jung und alt und urban und ländlich und hochgebildet und weniger gebildet. Wir wollen eigentlich alle erreichen. Und von dem her ist die zentrale Kerngrösse natürlich die Reichweite, die wir erreichen.
Und will dann der heutige digitale Konsument noch auf native Angebote zugreifen, also quasi auf eigene Channels von den 20 Minuten, oder will er alles aggregiert haben auf den unterschiedlichen Social Channels, wo dann halt auch noch 20 Minuten mit dem Logo draufsteht am Schluss?
Ich glaube, sowohl als auch. Also beispielsweise unsere 20-Minuten-App, das ist eine von der meistgenutzten Apps von dem Land. Also das heisst, ganz viele Leute haben die App runtergeladen und tun die mehrmals pro Tag anvisieren. Natürlich auf der anderen Seite gibt es gerade bei den ganz Jungen eher den emergenten Medienkonsum. Das heisst, die Leute sind irgendwo auf einer Social-Media-Plattform und stolpern dann über unsere Inhalt. Ich glaube, wir müssen wie beides stärken, dass die Leute direkt zu uns kommen, aber wir müssen auch mit mehr Leuten leben, die irgendwo in der digitalen Sphäre irgendwie mit unserer Medienmarke in Kontakt kommen sollten.
Ja, der emergente Medienkonsum, das ist ja so ein Wort, das ich kürzlich neu gelernt habe. Lass uns später noch mal ein bisschen auf das Wort tiefer eingehen. Zuerst würde ich aber spannend finden, von dir mal zu hören, was ein Chief Product Officer von einer 20 Minuten genau macht.
2020 hat natürlich alle so lässige Jobtitel, oder? Muss ich Englisch tönen, darum Chief Product Officer. Was macht er? Ich habe einerseits Verantwortung über Produktentwicklung. Dort habe ich einen Product Owner, dort habe ich Analytics-Leute, dort habe ich UX-UI-Designer, habe ich einen SEO-Manager bei mir. Dort geht es wirklich darum, wie können wir das digitale Produkt weiterentwickeln. Da haben wir beispielsweise Ende April die ganze Website, die ganze App komplett neu gemacht. Basic von das ganze CMS ist neu, aber auch irgendein Frontend mit neuen, tollen Features. Andererseits verantworte ich auch das Social Media Team von 20 Minuten. Also die bespielen unterschiedlichste Social Media Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, Twitter etc. Und der dritte Punkt, wo ich verantwortlich bin, ist für das 20 Minuten Radio. Wir haben vor gutem Jahr das Planet 105 gekauft und dort ein Radioprogramm für junge Menschen produzieren.
Und wie stelle ich mir denn das vor? Also sitzt du quasi am Morgen an oder auch am Abend im stillen Kämmerchen und überlegst dir, ja, jetzt muss ich irgendwie etwas Neues auf den Markt rühren, das die Leute können interessieren. Oder wie kommst du zu diesen Insights, was denn relevant ist? Also jetzt gerade zum Beispiel das Radio. Mein Radio ist eigentlich ein altes Medium. Wie ist man dazu gekommen, 20 Minuten zu sagen, okay gut, wir brauchen jetzt ein Radio für die Jungen?
Also beim Thema Radio geht es eigentlich wiederum, wir wollen auch in der Zukunft die Reichweite stärkste Medienmarke bleiben. Da geht es eigentlich wiederum, können wir den User auch noch irgendwie anders abholen. Und da gibt es eigentlich wie zwei Bereiche, die wir sehr spannend finden. Einerseits natürlich das ganze Thema Bewegtbild, Video. Und andererseits natürlich auch das Thema Audio. Sowohl Radio, eher klassisch, andererseits natürlich auch die ganzen Podcasts, die jetzt aufkommen. Und das heisst, wir als 20 Minuten, die eigentlich ja vom Print kommen, beziehungsweise jetzt sehr stark im Online-Publishing sind, wir wollen mehr auch im Bereich Bewegtbild, Video und aber auch im Bereich Audio. Das ist so das typische Medienkonvergenz-Thema, wo andere von anderen Bereichen kommen. Oder? Da kommt irgendwie Radio Energy, ein Radio, das aber jetzt irgendwie auch noch Events macht. Oder das SRF, wo sehr stark im Bereich Audio und Video ist, wo jetzt aber auch vermehrt in den Bereich Online reingeht. Ich glaube, Kunst ist, wie kannst du eigentlich die Medienkonvergenz, wie kannst du auf den unterschiedlichsten Kanälen mit den unterschiedlichsten Inhalten spielen?
Ja, wenn wir jetzt schon mal so einen Medienprofi eigentlich da bei uns im Podcast haben, interessiert es mich jetzt schon recht, was ist denn der Unterschied jetzt zum Beispiel in deinen Augen vom Bewegtbild zum Audio? Was kann Audio, was Bewegtbild nicht kann und umgekehrt?
Also du stellst schwierige Fragen, aber ich versuche zu beantworten. Audio kannst du manchmal auch noch so ein bisschen wie hören und noch etwas anderes machen, wenn du irgendwie unterwegs bist oder zuhause läuft einfach irgendwie noch Audio, Musik oder Podcasts, irgendein Gespräch. Das ist wahrscheinlich anders, als wenn irgendwie ein Zeitungsartikel mit Buchstaben lesen. Video, dort hast du ja eigentlich wie der Audioton ja auch und da hast du aber auch noch irgendwie Bilder, die sich bewegen. Dort hast du eigentlich auch mehr und häufig beim Video brauchst du wirklich schon auch die komplette Aufmerksamkeit vom Endnutzer. Ich glaube wirklich so, die Aufmerksamkeit vom Endnutzer ist unterschiedlich und darum auch Nutzungssituation, wenn du etwas hören tust oder wenn du etwas schauen und hören willst.
Nochmal zurück auf deine Person. Wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du ja mal in St. Gallen und hast Recht studiert.
Klassisch BWL, Fokus Marketing, Kommunikationsmanagement.
Aber wie kommt man von St. Gallen in so ein Medienunternehmen wie Tamedia? Was hast du vorher gemacht?
Nach dem Studium ganz klassisch bin ich in der Beratungsbranche gewesen. Und ich habe immer schon eine Begeisterung für die Medienbranche. Ich weiss noch, irgendwie als Studi habe ich am Roger Schawinski mal ein Mail geschrieben, als ich mit dem Studium fertig war. Ich werde jetzt bei ihm anfangen zu arbeiten. Und er hat dann irgendwie innerhalb von einer halben Stunde schon Retour geschrieben, ja, ich muss ja zuerst etwas können, dass ich bei ihm arbeiten kann. Dann ist mir so ein bisschen bewusst geworden, okay, ja, ist gar nicht so einfach, um in die Medienbranche reinzukommen. Und ich habe es dann nach 3 Jahren Beratung wie geschafft, als Inhouse-Consulting, damals bei Tamedia als Projektleiter Unternehmensentwicklung können starten. Und das war dann wie so der Übergang vom externen Berater zum internen Berater. Wir haben sehr stark so strategisch-konzeptionelle Supportfunktionen für das Top-Management gemacht. Etwa vor 9 Jahren gewesen. Und ich finde es eine mega coole, geile Branche und will da die nächsten Jahre sicherlich auch noch in der Medienbranche bleiben.
Ihr habt ja vor kurzem gerade 20 Minuten Now lanciert. Erstens mal, wie ist das angelaufen, das neue Produkt? Und auch, jetzt gerade wenn man so ein bisschen vergleicht mit Blick TV, ist das jetzt euer grosser Konkurrent, wo ihr gegen ankämpft? Wo steht ihr dort in diesem Kampf?
Wir haben 20 Minuten Now lanciert, weil wir davon überzeugt sind, dass der User und auch der junge User ein Video ganz anders konsumieren will. Dass er sehr schnell einen Überblick bekommen will, dass er soll auch wählen, ob für ihn das relevant ist oder ob er da weiter swipen kann. Er soll auch entscheiden, entscheiden, ob es das ganze Video schauen will oder irgendwie dann auch den ganzen Artikel zum Video schauen soll. Also wir haben uns sehr stark dort auch inspirieren lassen von Social Media Plattformen wie TikTok, Instagram. Und wir sind sehr happy, wie das angelaufen ist. Also der User findet das cool. Wir haben aus der Branche und von den Usern coole Feedbacks bekommen. Logischerweise alles Digitale. Das ist jetzt eigentlich wieder so ein MVP-Produkt gewesen, das wir irgendwie lanciert haben, wo wir in den nächsten Monaten natürlich noch stark weiterentwickelt, aber immer in starker Absprache mit User-Feedback, was er cool findet, was er weniger cool findet.
Und wie steht ihr da in Konkurrenz zum Beispiel zu Blick TV? Könnt ihr dort denen das Wasser reichen?
Also Blick TV ist natürlich auch eine riesengroße Geschichte von Ringe. Ich bin vor meiner Tätigkeit bei 20 Minuten bei Ringe, bei Blick gsi. Ich habe dort den Business Case und die ganzen Frauenunterlagen für Blick TV noch gemacht. Ich finde das ein super tolles Projekt. Ich glaube auch, oder man müsste aus meiner Sicht, das Blick TV müsste man fast, es kommt mir ein bisschen zu linear daher und man müsste irgendwie die Interaktion mit dem User, mit dem müsste man eigentlich noch viel mehr spielen. Zwei sehr spannende Projekte, 20 Minuten Now oder auch Blick TV, aber komplett anders umgesetzt und es wird noch spannend, wie sich die beiden Sachen noch werden entwickeln in den nächsten Monaten.
Okay, sind wir gespannt, wer dort das Rennen wird machen oder einfach beide werden das Rennen machen. Ist auch gut möglich. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf ein anderes Thema eingehen, wenn es um Medien geht. Und zwar bin ich auch mal bei der Tamedia gewesen und damals, weiss ich noch, ist der Beruf eines Journalisten extrem hoch angesehen gewesen. Ich weiss, es hat das Dagi-Schiff gegeben, das ist wirklich eine Institution gewesen in dem Unternehmen. Heutzutage kommen mir manchmal die Medien fast so ein bisschen vor, jetzt ganz böse gesagt, wie so die Vasallen von grossen Brands. Also das heisst, Brands geben echt die Story vor, die Medien rezitieren sie. Täuscht mein Eindruck oder ist das tatsächlich ein bisschen so geworden, dass eigentlich die Medien nicht mehr wirklich die Meinungsmacher sind?
Ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren hat sich die Medienbranche komplett geändert. Oder? Wir haben einen kompletten Strukturwandel von Print zu digital. Die Medienbranche beschäftigt heute viel weniger Leute. Es ist auch viel weniger Geld drin. Also früher, wenn man so mit alten Journalistenkollegen noch redet, dann denkt man, Gottfried Stutz, wieso bin ich nicht 20 Jahre älter? Weil das ist ja irgendwie, das ist einfach eine Geldmaschine gewesen. Man hat wenig müssen schaffen. Man hat viel Partys gehabt, etc. Das hat sich schon halt mega verändert in die jetzige Zeit. Das heisst, der Job oder von vielen Medienmitarbeitern ist nicht mehr so attraktiv wie früher. Ist stärker im Umbruch. Und schlussendlich, wenn man jetzt auch so in die Zukunft schaut, es braucht plötzlich auch andere Kompetenzen in dieser digitalen Welt. Also ehrlich gesagt, ich bin eigentlich happy, dass ich nicht ein Journalist bin. Das ist dort irgendwie schon das Herzbusiness, wenn du dann auch noch weisst, ja, Gottfried Stutz, wirklich im Medienkuchen braucht es eigentlich aus rein wirtschaftlichen Überlegungen von diesen Journalisten perspektivisch leider immer weniger.
Also heute ist das so, oder? Dass man eigentlich schon fast froh ist, ja zum Glück bin ich kein Journalist, aber ich meine, früher war das der Berufswunsch von ganz, ganz vielen Leuten, oder? Und jetzt plötzlich ist es so, ja, eigentlich willst du lieber der sein, der irgendwie die coolen kurzen Filme macht, für 20 Minuten auch, irgendwie dort bist du mehr am Puls und kannst mehr etwas bewirken, als der echte Journalist, der investigativ irgendwie Geschichten raussuchen. Das ist schon eine krasse Entwicklung. So der snackable Content regiert eigentlich. Und auch der Sponsored, oder? Sponsored Content ist ja auch ein riesen Thema jetzt bei euch.
Du machst jetzt so ein bisschen Zweiklassen-Journalismus, das gefällt mir nicht so ganz. weil ich glaube, die Rolle oder die Funktion des Journalisten hat sich wie einfach verändert. Logischerweise machst du irgendwie 2020 mehr Snackable-Content, mehr Video-Content, mehr Audio-Content, mehr crossmediale Sachen. Und per se ist ja das nicht weniger spannend oder weniger cool. Ich glaube, ein Journalist muss heute einfach andere Fähigkeiten haben. Also ehrlich gesagt, ich finde das immer noch lustig. Da hast du irgendwie so NZZ-Journalisten, die irgendwie 3 Wochen an ihrem Freund Artikel schreiben. Und, also ich will nicht der NZZ-Journalist sein und dann wissen, wie viele Leute den Artikel dann wirklich von A bis Z lesen. Also da bin ich lieber jemand, der irgendetwas macht, der dann bei den Lesern wirklich auch ankommt.
Ja, das ist noch spannend. Das habe ich gerade heute beim Mittag diskutiert mit einem Mitarbeiter von mir. Ich meine, früher hat ja eigentlich der Chefredakteur gesagt, ob das jetzt ein guter Artikel ist oder nicht von seinem Mitarbeiter. Also er hat den eigentlich wie schlussendlich bewertet. Und heutzutage bewertet es eigentlich einfach die grosse Masse, wo halt auf 20 Minuten zum Beispiel klickt oder eben nicht klickt. Und dann weisst du genau, okay, der ist jetzt gut gelaufen oder nicht. Vielleicht ist es aber auch nicht wirklich ein qualitativ hochstehender Artikel gewesen, sondern vielleicht ist es einfach etwas, das gezogen hat, aus irgendwelchen Gründen. Das hat sich schon extrem stark verändert. Und ja, das ist sicher auch bei euch intern ein grosses Thema.
Absolut. Aber ich finde das auch eigentlich eine gesunde Entwicklung, dass der User eigentlich im Zentrum ist und du eigentlich immer überlegst, hey, in welcher Welt ist der User, wie kann ich den abholen, was beschäftigt den? Ich glaube, früher ist auch einfach ganz viel produziert worden, wo einfach niemand interessiert hat. Und das finde ich irgendwie vom Setting, dass der User im Zentrum ist. Du machst ein Produkt für den User oder für den Leser. Also von dort her finde ich, also hat es auch ziemlich viele Vorteile, dass der User jetzt im Zentrum ist.
Das stimmt, es hat Vorteile, wenn man aber schaut, gerade in der Online-Welt, wenn man in der digitalen Welt ein Produkt entwickelt, das weißt du sicher auch gut, für wer entwickelt man es? Man entwickelt es immer für den dümmstmöglichen User, den es gibt. Das ist so eine allgemeine Regel, die man muss einhalten muss. Und wenn man das auch auf die Medien überspitzen, sage ich jetzt mal, oder auf die Medienwelt übernehmen, dann wäre das eigentlich nicht gut, wenn das dann auch dort so rauskommt, dass man eben für den dümmstmöglichen User arbeitet.
Das ist jetzt sehr überspitzt irgendwie von dir natürlich irgendwie zusammengefasst. Ich glaube, schlussendlich muss das irgendwie ein cooles Produkt sein und man muss das auch cool können bedienen. Also, dummes Beispiel, wahrscheinlich die ganzen Apple-Produkte, die sind ja wirklich gemacht, dass sogar meine Großmutter ohne Anleitung irgendwie so ein iPhone kann in Betrieb nehmen und App abladen. Und bei Apple würde ich nie sagen, hey, ihr Idioten, ihr habt das so einfach gemacht, dass es sogar irgendwie jeder, wo kein Verständnis für Technologie hat, das Produkt kann nutzen. Das finde ich ja ein unglaublicher Vorteil, wie das jetzt beispielsweise Apple gemacht hat. Von dort her glaube ich schon, ist wichtig, dass man weiss, wie das Produkt dann auch genutzt wird und auch konsumiert wird.
Ich weiss nicht, ob man kann 1 zu 1 Informationen und News ummünzen auf solche Produktentwicklung, aber den Punkt absolut gebe ich dir. Dort, Apple hat sich dort ja sehr, sehr stark rausgehabt und zeigt, eben, wie man muss eigentlich Produkte entwickeln, dass man erfolgreich sein kann.
Wir haben ja im April die ganze Webseite gelauncht. Und dort erinnere ich mich noch irgendwie an ein Steering Committee Meeting, wo wir wieder Diskussionen haben, ist das Produkt jetzt genug gut? Und ich muss mir wie vorstellen, in dem Meeting bin ich wahrscheinlich der Jüngste gewesen. Also ich tue jetzt so ein bisschen überspitzt Dinge zusammenfassen, aber es ist so der Club der alten weißen Männer gewesen, wo dann jeder wieder eine Meinung hatte, ob jetzt das Produkt gefällt oder nicht. Und ehrlich gesagt, die Diskussion ist eigentlich wie doof. Also zum Glück haben wir dann wie gesagt, hey, eigentlich das Gremium da rein, wir sind nicht Zielgruppe und jetzt gehen wir raus, den User fragen, ob er das gut findet. Der User soll entscheiden, ob wir mit dem Beta-Produkt live gehen. Also von dort her finde ich es viel besser, wenn der User entscheidet, als irgendwelche Manager, die meinen oder irgendwie subjektiv auch irgendwie ein Feeling haben, ob das Produkt jetzt cool oder weniger cool ist.
Absolut, voll. Da gebe ich dir 100% recht. Wir haben das auch schon ein paar Mal erlebt, dass wir in ein Meeting sind, wir haben eine Idee vorgestellt und es sind eben auch der Club der alten Männer gewesen, das Gremium, und die haben die Idee nicht, ja, ich sage mal, sie haben es vielleicht nicht gespürt, nicht ganz verstanden. Und dann sage ich immer, ja, wahrscheinlich sind wir dann auf dem richtigen Weg. Also wenn sie es nicht verstehen, wahrscheinlich verstehen es dann die ganz Jungen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn sie es super finden, dann haben wir irgendetwas falsch gemacht. Also von dem her, absolut gutes Beispiel gewesen. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon eben beim User, auch bei der jungen Generation, weil die junge Generation ist natürlich auch die Usergruppe von der Zukunft. Du bist ja ein bisschen bei 20 Minuten auch der Generationenexperte. Wie relevant ist die ganz junge Generation für ein Medium wie 20 Minuten?
Ich glaube, matchentscheidend. Also, als 20 Minuten musst du jede Bevölkerungsgruppe abholen. Und dort, wenn du die Jungen, und das ist bei jedem Medientitel eine gewisse Herausforderung, wie die ganz Jungen überhaupt noch kannst abholen. Und ich glaube, wenn der Medientitel, der das irgendwie dann nicht mehr schafft, der hat irgendwie keine Zukunftsperspektive. Und ich glaube, darum ist das Thema so wichtig und darum beispielsweise sogar das SRF hat ja wie gesagt, hey, die junge Bevölkerung, und sie gehen bei jung sogar unter 45 ist für sie jung, holen sie unterproportional ab. Also das heisst, auch für das SRF ist es so much entscheidend, dass sie die Generation Y, die Generation Z, die jungen Leute abholen. Und darum ist es auch für 20 Minuten much entscheidend, dass wir die jungen Menschen abholen.
Du hast auch einen Artikel geschrieben, gerade vor kurzem auf dem Horizont, wo du 5 Fakten zur Generation Z beschrieben hast und daraus auch 2 Empfehlungen abgeleitet hast. Ich würde jetzt gerne noch auf ein paar Punkte eingehen aus dem Artikel. Als erstes, du hast dort geschrieben gehabt, dass das Smartphone das digitale Lagerfeuer der Jungen ist. Was meinst du genau mit dem?
Ich glaube, Smartphone ist für die junge Generation das Leitmedium geworden. Früher irgendwie für unsere Eltern war das irgendwie der Fernsehapparat gewesen, aber für die Jungen ist es ein Smartphone und sie verbringen dort unglaublich viele Minuten bzw. Stunden pro Tag am Smartphone, tun dort interagieren, tun sich dort austauschen. Den Jungen darf man ja eigentlich ihr Smartphone gar nicht mehr wegnehmen oder wenn man mit jungen Menschen in die Ferien geht und man hat keine WLAN, dann kommen die gar nicht mit, weil sie wollen sich da austauschen. Also, ich glaube, das Smartphone ist so ein Begleiter durch das ganze Leben und man tauscht sich jetzt, glaube ich, auch während Corona. Irgendwie am Abend irgendwie ist man vor dem Handy und man ist nicht mehr vor dem Fernseher und nicht vor dem Computer, man ist vor dem Handy und tut sich dort irgendwie informieren, unterhalten, austauschen mit seinen Peers.
Smartphone hat das TV als Leitmedium längstens abgelöst. Da frage ich mich dann einmal, warum sind dann in den heutigen Mediaplänen, wenn wir in der Werbewelt schauen, TV-Budgets immer noch so dermassen hoch? Also haben denn die Brands das noch nicht ganz geschnallt, dass sie eigentlich die junge Zielgruppe vor allem über Smartphone erreicht?
Ich glaube, das ist immer so ein bisschen zeitverzögert. Am Anfang, wo das Smartphone aufgegangen ist, da hat man auch sich Gedanken gemacht, ja, kann man überhaupt mit dem Smartphone irgendeinen Werbefranken verdienen? Und das ist auch noch x Jahre gegangen, bis das endlich mal wirklich angezogen hat, oder? Wenn man jetzt irgendwie den Facebook-Umsatz anschaut, ich weiss nicht auswendig, aber über 90% ist bereits über Mobile oder über die Facebook-App, die da kommt. Das TV ist irgendwie immer noch stark, aber gerade bei den Jungen ist es häufig das falsche Medium. Ein bisschen die Challenge ist natürlich, TV-Werbung ist natürlich irgendwie viel sexier zu machen als irgendwelche Online-Banner. Und wahrscheinlich hat das auch noch so ein bisschen einen Zusammenhang, dass man lieber einen geilen, coolen TV-Spot produziert, als irgendwie ziemlich viel Brain investiert für irgendwelche stimmige, orchestrierte Online-Kampagnen.
Also du denkst, dass Brand-Leute dann einfach auch finden, ja, ich zahle jetzt lieber ein paar hunderttausend Stutz für einen TV-Spot, als ein paar wenige Zehntausend für eine coole Social-Aktion. Und das gleicht sich dann aus, dass es einfach mega geil ist, das zu machen.
Also so eine Hypothese, die ich habe, das ist natürlich nicht die absolute Wahrheit. Ich glaube, eine Hypothese, die ich auch noch habe, der Mensch macht ja gerne das, was er wirklich kann. Und wenn ich jetzt 20 Jahre geile TV-Spots gemacht habe und jetzt kommt das komische Smartphone, das komische Social Media und ich bin irgendwie 55, also dann verstehe ich sogar auch noch, dass man weiterhin TV-Spots macht. Ich weiß nicht, Fabio oder ich, wenn wir dann 55 sind, machen wir vielleicht auch noch immer nur Social- und Smartphone-Kampagnen. Und das Social Media und das Smartphone, da werden wir ausgelacht von der jungen Generation dann.
Ja, das sind genau die Überlegungen, die, glaube ich, wirklich richtig sind. Und es ist auch noch spannend, ist ja das, was wir selber auch immer predigen, dass wir sagen, mit dem, wo du eigentlich aufwachst, das nimmst du mit, auch in deine Eltern, wenn du älter wirst, oder in das nimmst du es mit. Und dort werden wir auch immer gefragt, ja, verändert sich dann die junge Generation langfristig nicht auch? Logisch verändert sie sich, aber sie nehmen eben auch viel mit. Also wenn du mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen bist, wirst du es wahrscheinlich auch in dein Elternalter mitnehmen. Und vielleicht haben die Jüngeren schon wieder etwas ganz anderes, was quasi damit aufwachsen.
Absolut. Also, gerade auch im Print siehst du das ziemlich gut. Auch schon früher hat man kein Print- oder kein Spezialzeitungs-Abo abgeschlossen, wenn man jung war. Aber man hat es dann abgeschlossen, wenn man irgendwie ein Eigenheim gekauft hat, wenn man eine junge Family gegründet hat. Dann hat jeder Haushalt eine Bezahlzeitung abonniert. Völlig egal, ob das ein Tagi, ein Blick, ein NZZ, whatever ist. Aber die jetzige Generation, die nachwächst, die kommt gar nicht mehr auf die Idee, um eine bezahlte Tageszeitung zu abonnieren. Also dort merkt man schon, so die Gewohnheiten irgendwie halt mit anderen Devices, wo man aufgewachsen ist, da kommt man gar nicht mehr auf die Idee.
Ich habe gerade mal schnell noch Lust auf einen kleinen Exkurs. Magst du dich noch erinnern an das Projekt Choice? Weil ich habe das nämlich, weißt du, wenn wir jetzt gerade über all die Themen reden, ich habe das immer mega spannende und gute Idee gefunden, was die eigentlich machen wollen. Dass du hast eigentlich den Branded Content nur für junge Zielgruppen auf dem Smartphone und so. Ich habe dann einfach gefunden, das Problem ist, sie haben auf TV gesetzt, was eigentlich völlig verkehrt war. Also das Leitmedium, das sie darauf gesetzt haben, war eigentlich das Falsche gewesen. Aber von der Grundidee, so eine Content-Schmiede zu machen, habe ich mega spannend gefunden.
Also bin ich völlig bei dir. Eigentlich das Choice, das hätte eigentlich ein Erfolg sein müssen. Die Social-Komponente, die interaktiven Komponenten, auch wie du sagst, hey, das Branded-Content, die sind eigentlich wie Vorreiter gewesen. Genau. Aber haben es irgendwie nicht geschafft. Ja? Vielleicht, weil es zu stark von dem TV gekommen sind. Vielleicht gibt es auch andere Gründe, ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, es wäre auf jeden Fall, es ist ein kleiner, wie soll ich sagen, ein kleiner Props-Shoutout an die das damals probiert haben, weil es eigentlich eine coole Idee war. Leider hat es nicht funktioniert, jetzt machen es halt andere. Du hast ja geschrieben, dass TV, Radio und Online verschmelzen. Es gibt jetzt 20 Minuten auch als News-Sendung von 20 Minuten. Die SRG setzt auch immer mehr online, auf Online und Streaming. Was bedeutet das für qualitative News? Also wir sind jetzt eigentlich wieder dort, wo wir vorher schon mal gewesen sind. Aber kann sich gerade die junge Generation überhaupt noch qualitativ informieren? Also lernen die das eigentlich? Oder wird sie durch die Vermischung von Unterhaltung, News und unterschiedliche Social-Plattformen nicht auch ein bisschen verblendet? Also haben wir da nicht auch einen gewissen Auftrag, irgendwie ihnen wie beizubringen, hey, wie kannst du dich qualitativ informieren?
Also ich finde es mega wichtig für eine Bevölkerung, dass auch die jungen Menschen sich wirklich können informieren können. Ich finde es aber auch ein bisschen falsch, dass man immer sagt, ja, die Jungen, die wollen nur noch Katzen-Content und nur noch Spass. Das ist sicherlich eine Komponente, aber ich glaube, die wollen sich auch informieren. Und wir bei 20 Minuten, also wir machen wirklich die Erkenntnis, wenn mein Social-Media-Team, die machen da so Erklärvideos auf Instagram zu den USA-Wahlen, zu irgendwelchen Abstimmungen, zu komplexen Inhalten. Und wenn das so aufbereitet ist und dann so ein bisschen Peer-to-Peer, also einer von der Generation Z erklärt der Generation Z irgendwie, über was jetzt da abgestimmt wird und was jetzt irgendwie Pro- und Kontra-Argumente sind, dann zieht das und dann interessiert das auch. Ich glaube, häufig ist es so ein bisschen, wir wollen vielleicht nicht mehr den 55-jährigen Tagesschau sprechen, der dann über irgendwie die Themen, die mich gar nicht so entscheidend irgendwie prägen und jetzt nicht so relevant sind, das wollen wir nicht. Wir wollen irgendwie, dass die Themen, die für mich wichtig sind, dass die in einer Sprache, die ich verstehe, peer-to-peer, nicht von oben gegen oben erzählt wird. Und dann kann das sehr gut funktionieren.
Also man muss eigentlich auf Augenhöhe kommunizieren und dann klappt das eigentlich auch und dann kommt auch qualitative Information schlussendlich zu dieser Zielgruppe. Ich habe es vorher schon gesagt, ein neues Wort, das ich gelernt habe, ist Medienemergenz. Ich möchte noch mal kurz auf das eingehen. Was heisst Medienemergenz genau?
Medienemergenz heisst eigentlich, dass immer mehr Menschen und insbesondere immer mehr junge Menschen nicht mehr Medientitel bewusst angehen. So sagen, hey, ich will jetzt die Tagesschau schauen oder ich will jetzt mich informieren beim Tagi. Sondern sie stolpern eigentlich irgendwo in dem Digitalen über die Inhalte. Also das heisst, die sind vielleicht irgendwie auf Instagram unterwegs, die sind irgendwie auf Google Sachen am Recherchieren und so kommen sie über die Inhalte. Einerseits natürlich ein Nachteil für die Medientitel, weil wir haben eigentlich gern, wenn der User direkt zu uns kommt. Und jetzt müssen wir in der Zukunft immer mehr mit unseren Inhalten zu den User gehen. Dort, wo sie sind, die gehen abholen, dass sie immer wieder Kontaktpunkte mit uns haben und uns entsprechend auch wahrnehmen. Weil heute schon, wenn man junge Menschen fragt, ja, dann erzählen sie irgendetwas und dann fragen sie, ja, wo hast du das gelesen? Dann sagen sie auf Facebook oder auf Instagram oder so. Die wissen teilweise gar nicht mehr, wer jetzt der Absender ist von diesen News.
Ja, das stellen wir extrem stark fest. Wir reden ja sehr viel mit jungen Leuten, holen die bei uns ins Büro und dort kommen genau immer die Antworten. Auf Social Media informiere ich mich. Informieren. Ja, aber wo genau? Bei welchen Absender? Und dann können sie teilweise schon nicht mehr so genau antworten. Ich habe da auch noch einen Satz rausgeschrieben aus dem Artikel von dir. Der ist so, Medienunternehmen sollten auf neue Distributionskanäle setzen, um ihre Inhalte zu den Jungen zu bringen. Die News müssten dort zu finden sein, wo sich die junge Zielgruppe aufhält, also auf den mobile optimierten audiovisuellen Social Media Plattformen. Ich bin ein Mensch, der starke, unabhängige Medien schätzt und die auch als wichtig erachtet. Schneidet man sich da nicht auch ein bisschen sein eigenes Fleisch? Oder ist es nicht ein bisschen ein gefährliches Spiel, wenn ich auf externe, internationale Plattformen setzen muss, als Medium, als Schweizer Medium, um meine Inhalte zu vermitteln? Wie gut kommt das raus?
Sehr guter Punkt. Also die Challenge ist ja, du hast irgendwie dominante internationale Social-Media-Plattformen wie irgendwie Spotify, TikTok, Instagram, whatever. Und die sind ja so dominant und wir als kleiner Schweizer Publisher, du hast eigentlich gar keine Wahl, ob jetzt mit denen mitspielst oder nicht mitspielst. Ich glaube, die Strategie gegen die grossen Plattformen anzukämpfen, den Krieg musst du gar nicht führen, weil du hast schon bevor du angefangen hast wie verloren. Das heisst, du kannst eigentlich wie nur noch mitspielen. Und ich bin komplett bei dir. Das ist nicht lustig, weil die grossen Plattformen bestimmen ihren Algorithmus, bestimmen irgendwie die Spielregeln, wie ich da als kleiner Publisher mit ihnen darf mitspielen. Aber weil die so dominant sind, habe ich gar keine Wahl. Weil jetzt auch der Podcast, wenn du sagst, den will ich nicht auf Spotify und den will ich nicht auf diesen Distributionskanal. Ja, kannst du dich so entscheiden. Das Dumme ist, du hast dann einfach sehr wenig Hörer, weil wahrscheinlich bei deinem Podcast der Hörer, der kommt dann nicht gerade ganz gekonnt zu dir und sagt, hey Gottfried Stutz, jetzt gehe ich wirklich mal den Podcast suchen und das macht er nicht.
Bin ich voll bei dir. Der Unterschied ist, das ist nicht mein Business. Also wie ich es distribuiere, kommt für mich eigentlich nicht darauf an. Als Medium kommt es aber darauf an, weil Distribution ist schlussendlich ein Teil vom Medienbusiness. Aber ich sehe voll den Punkt, den du meinst. Ich möchte aber gleich noch ein bisschen der Challenger in diesem Punkt sein, weil es gibt ein Produkt, das ich gesehen habe, wo ich finde, die haben es eigentlich noch relativ gut gemacht. Ich weiss nicht, wie der Stand dort genau ist, aber ich finde das Produkt Twint hat das noch relativ gut gemacht. Also man hat gesehen, dass das Zahlungsthema ein riesen Thema wird und Google kommt mit Google Banking, es kommt Samsung mit Samsung Pay und so weiter. Also all die PAM-Plattformen oder auch Apple Pay. Und sie haben sich gesagt, kommen wir mit uns zusammen, als Banken, alle Banken zusammen und bringen so ein vereinfachtes Payment-System aus und haben das Twint genannt. Wäre es nicht auch möglich gewesen, für Ringe, Tamedia und so weiter sich zusammenzutun und versuchen doch gegen die grossen anzukämpfen, als einfach von Anfang an sagen, ja gut, wir haben eh keine Chance und wir gehen auf die Plattform.
Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist auch so ein typisch Schweizer Problem. Wenn bei 20 Minuten, oder nehmen wir Konkurrenz irgendwie, wenn du fragst, hey, was ist eigentlich deine Konkurrenz, dann schaust du immer irgendwie nur im nationalen Topf. Ja, bei 20 Minuten ist es der Blick oder der Tagi oder weiss auch nicht was. Und da haben sich irgendwie die Medienbranche wirklich tun sich mega schwer. Hey, eigentlich völlig irrelevant. Wir müssen uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern wer eigentlich unsere Konkurrenz ist. Die unsere böse Konkurrenz kommt aus dem Silicon Valley oder irgendwie aus China. Das sind die dominanten Player. Also eigentlich müssten wir auch als Medienplayer in der Schweiz oder in Europa viel stärker irgendwie zusammenarbeiten und dort irgendwie coole Allianzen bilden, dass wir dort irgendwie coole Produkte und auch irgendwie eine dominante oder starke Stellung überkommt gegenüber dem Kunden.
Ja, vielleicht ist es noch nicht gespannt, vielleicht kann man es ja immer noch machen. Aber das wäre auch meine nächste Frage, wer Konkurrenz ist von euch, also von 20 Minuten und euren Produkt. Und du hast es eigentlich gerade schon selber beantwortet, mit Google, Facebook, TikTok und so weiter ist man eigentlich Konkurrenz, aber man setzt auch auf die Plattformen drauf und Ringe ist in dem Sinne auch eine Konkurrenz und vielleicht einfach im erweiterten Sinn. Nein, eigentlich, oder? Es ist eigentlich noch speziell. Also die grossen internationalen Plattformen sind fast die grösste Konkurrenz.
Absolut, weil die mehr User und auch mehr Zeit, die auf diesen Plattformen verbringst. Irgendwie, du hast wahrscheinlich die Zahlen besser im Griff, aber irgendwie die Jungen die sind ja teilweise irgendwie eine halbe Stunde pro Tag dann auf TikTok. Und das ist natürlich eine halbe Stunde, wo wir die Jungen lieber hätten, dass sie bei 20 Minuten sind. Also 20 Minuten, wir machen Informationen und Unterhaltung und jeder, wo sich irgendwo anders unterhaltet oder informiert, das ist irgendwie Konkurrenz. Also auch klassisches TV, Netflix ist Konkurrenz, all die Social Media Plattformen.
Du hast ja auch gesagt, dass Medien Geschichten anders müssen erzählen. Was heisst das genau?
Ich habe vorher ja gesagt, man ist häufig auf Social Media Plattformen. Man ist irgendwie auf Instagram, tut da irgendwie durchscrollen und irgendwie hat man wahrscheinlich eine halbe Sekunde, wo man meine Aufmerksamkeit hat für irgendeinen Post. Und in dieser halben Sekunde muss man mich packen, sonst ist mein Finger schon wieder weg und durchscrollt. Ich glaube, so bezüglich Storytelling, du musst eigentlich in den ersten Sekunden irgendwie den ganz Höhepunkt irgendwie verschiessen, dass du die Aufmerksamkeit vom Leser kannst gewinnen, dass er dann sagt, hey, das interessiert mich, da will ich jetzt mehr sehen. Weil sonst gehst du irgendwie in dem ganzen, in dieser Daten-Informationsflut komplett unter. Also dort musst du Geschichten ganz anders erzählen. Das gilt dann auch für die Werbung, oder? Du kannst nicht einen 30 Sekunden TV-Spot, oder? Der hat einen schönen Höhepunkt irgendwie bei Sekunde 28 oder keine Ahnung was.
Die Zeiten sind leider vorbei.
Und das geht nicht, oder? Du musst irgendwie, das Feuer muss in der ersten Sekunde kommen.
Ja, übrigens, aber vielleicht eine kleine positive Nachricht. Dort sind, glaube ich, 2,4 Sekunden im Durchschnitt. Gemäss einer Facebook-Studie, glaube ich, aus dem 18. sind es 2,4 Sekunden, dann wird weiter gescrollt im Durchschnitt. Also wir haben doch noch ein bisschen mehr, aber es stimmt schon. Also ich bin voll bei dir, es wird nicht mehr, es wird weniger. Nebst dem Job bist du auch noch Studiengangsleiter im Bereich Digital Leadership an der HWZ. Was ist Digital Leadership genau?
Das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Das ist natürlich, einerseits natürlich auch ein Buzzword, um ganz ehrlich zu sein. Andererseits glaube ich aber wirklich, ist für mich Digital Leadership eigentlich eine Mindset-Frage. Und um das geht es eigentlich auch in dem Studiengang CAS Digital Leadership oder HWZ. Wir brauchen in dieser VUCA-Welt, wo alles irgendwie unsicher, komplexer, schneller geht, müssen wir ganz anders arbeiten. Wir müssen ein anderes Verständnis haben, müssen wir irgendwie agil, flexibel bleiben. Und das in den Köpfen von der Mitarbeiter und von der Führungskräfte zu transportieren, das ist so die Herausforderung von dem CAS.
Kannst du das auch gut verknüpfen? Also der Job oder HWZ mit dem, was du bei 20 Minuten machst?
Absolut. Also da gibt es ziemlich viele Synergien. aus meiner Tätigkeit als Chief Product Officer. Das ist auch spannend, habe ich auch immer konkrete Beispiele dabei. Andererseits komme ich auch immer wieder Inspiration über von den anderen Dozierenden. Also ich finde das irgendwie, und das ist halt auch so ein bisschen heutiges Thema, man hat vielleicht irgendwie zwei Jobs und wo man irgendwie davon kann profitieren kann, auf beide Seiten.
Du bist ja Studiengangleiter gewesen vom Social Media und Content Studiengang, wo ich ja auch darf einen Nachmittag teachen, was mega cool ist und mega Spass macht. Und was ich dort immer gedacht habe, ist, du bist ja teilweise auch in diesen Sessions gesessen und du hast dann all die ganzen Inhalte von diesen Dozenten auch mitbekommen. Das habe ich immer mega cool gefunden. Du lernst eigentlich gerade immer noch mega viel selber auch mit und bist immer up to date, wenn du schon einen Job an einer HWZ hast, oder?
Absolut, das darf ich natürlich meinem Chef an der HWZ nicht sagen, aber ich sage immer, hey, das ist eigentlich die geilste Weiterbildung für mich selber und ich werde noch dafür bezahlt. Oder? Das ist eigentlich Jackpot, ja.
Und nichtsdestotrotz, du hast einen anspruchsvollen Job bei 20 Minuten als Chief Product Officer und auch eben das bei der HWZ. Und gleich habe ich gesehen, du machst einmal jährlich eine digitale Diät. Was bedeutet das? Stimmt das?
Ehrlich gesagt, dieses Jahr habe ich es Kopfwitzstutz nicht geschafft. Aber sonst ist wirklich eigentlich das Ziel, dass ich mindestens 3 Tage am Stück komplett offline bin. Also entweder ein verlängertes Wanderweekend ohne Internetempfang. Und ich finde das irgendwie mega, das tut einem mega gut. Weil man merkt schon, oder wir sind schon mega Smartphone-Junkies, süchtig, sind dauernd an dem Gerät, müssen dauernd kommunizieren, müssen dauernd unsere E-Mails lesen. Und ich glaube, auch, wir müssen auch noch besser damit umgehen, mit diesen neuen Devices, mit diesen neuen technologischen Mitteln. Weil es kann ja nicht sein, dass wir dann wie 24 Stunden am Tag irgendwie das Gefühl haben, man muss irgendwie interagieren und Mails beantworten etc. Ich glaube, das kennt jeder. Theoretisch könnte ich 24 Stunden arbeiten, weil ich habe ja dauernd irgendwelche Mails, die nicht beantwortet sind. Und ich glaube, das müssen wir auch noch ein bisschen lernen. Wie können wir da irgendwie wieder eine gesunde Work-Life-Balance und wenn wir nicht mehr mit digitalen Geräten zu tun haben.
Ja, das ist noch interessant. Ich habe manchmal fast das Gefühl, dass Generation Z besser ist in dem als Generation Y. Die können teilweise irgendwie besser mit dem Thema umgehen.
Bin ich absolut bei dir. Und meine These ist, wieso das so ist. Generation Y, wir sind so die Ersten gewesen, die Smartphone und all die neuen technologischen Möglichkeiten. Wir haben das mega cool gefunden. Und jetzt kommt wie schon die zweite Generation nach, wo schon viel gesünderen Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten hat, wo auch die Möglichkeiten viel besser schon richtig nutzt. Also da bin ich völlig bei dir. Mhm. Ich glaube, da müssen wir als Generation Y von der Generation Z lernen. Ja.
Auf die andere Seite pauschalisieren dürfen wir es auch nicht, weil man sieht auch immer wieder Beispiele von ganz jungen Menschen, die dann eben doch irgendwie noch nicht ganz wissen, wie man richtig schlau damit umgehen kann, ohne dass man auch so sein Personal Image online irgendwie flüht, auch gegenüber Arbeitgebern etc. Also da sieht man schon immer noch gewisse Beispiele, wo sicher verbesserungsfähig wird. Wer hat dich auf dem Weg, wo du jetzt gemacht hast, bisher beeinflusst? Also sei das eine reale Person, vielleicht wo du mit geschafft hast, oder ein Buch, das du gelesen hast, oder sonst irgendeinen Einfluss. Hast du da jemanden, wo du sagst, der hat mir etwas mitgegeben, oder die Person hat mir etwas mitgegeben, wo ich immer wieder daran denke?
Puh, da gibt es wahrscheinlich x Leute, ich habe schon x Vorgesetzte gehabt, die mich wirklich irgendwie stark gefördert und gefordert haben. Da gibt es auch Unternehmenspersönlichkeiten, die ich irgendwie cool finde. Um jetzt irgendwie ein Beispiel nennen, ist jetzt nicht in meiner Generation, aber eigentlich ein Schawinski, Roger Schawinski, was der in der Medienbranche wie gemacht hat, das finde ich wirklich grössten Respekt. Er hat irgendwie da Piratensender Radio 24 lanciert, nachher noch irgendwie das erste regionale TV, nachher TV 24. Teilweise wirklich mit Disruption. Und das finde ich irgendwie cool, dass man da irgendwie, dass er etwas gewagt hat und entsprechend auch erfolgreich war.
Ja, die Querdenker haben schon immer seinen Appeal, aber heutzutage darfst du das Wort fast nicht mehr ins Maul nehmen, wegen dieser Bewegung in Deutschland. Aber absolut, Roger Schawinski ist in dem Bereich eine Mega-Ikone. Wo willst du ankommen jetzt? Was sind deine persönlichen Ziele?
Ich finde momentan immer noch die Medienbranche mega spannend und mega im Umbruch. Und jetzt auch mit der Corona- und Wirtschaftskrise, wo wir da drin sind, wird es jetzt noch herausfordernder. Auf der anderen Seite aber auch noch spannender, weil wir sind jetzt wirklich gezwungen, um uns irgendwie zu verändern. Und da möchte ich schon in den nächsten Jahren irgendwie wirklich herausfinden, wie man das Medienkonvergenzthema mit dem TV, Radio, Online, wie man das mega optimal kann spielen kann. Weil ich glaube, da sind jetzt alle noch ein bisschen am Lernen und am Schauen. Und ich glaube, der das wird checken, der wird irgendwie zu den Gewinnern gehören. Und da möchte ich natürlich irgendwie beim Gewinner dabei sein.
Da sind wir ja eigentlich auch schon bei der Gretchenfrage des Tages. Wo geht die Zukunft von der Medien an? Wo stehen wir in 5-10 Jahren bei den 20 Minuten, aber auch sonst bei Medienhäusern in der Schweiz?
Pauschal kann das wahrscheinlich noch niemand sagen. Oder der sagen kann, der würde richtig reich werden. Ich glaube, was klar ist, Print wird weiterhin rückläufig sein. Online, Social, Video, Audio wird weiterhin wachsen. Ich glaube, das Ganze wird auch zusammen verschmelzen. Wir werden vielleicht in 10 Jahren wirst du nicht mehr von TV reden oder von Radio reden. Das wird es gar nicht mehr in dieser Form geben, weil es ist dann eventuell alles verschmolzen. Ich glaube, auch mehr die Konzentration wird noch zunehmen. Aus rein wirtschaftlichen Überlegungen. Wir haben immer noch sehr viele Medien in der Schweiz und das ist auch lässig. Aber ich glaube, wir müssen da noch viel stärker zusammenarbeiten, dass man da in der Zukunft überhaupt eine Chance hat, zum Überleben.
Wenn man jetzt gerade von so einem zukünftigen Modell redet, wenn man jetzt gerade 20 Minuten genau schaut, wäre das gewinnbringend?
Also gewinnbringend, 20 Minuten, ein sehr einfaches Geschäftsmodell, maximale Reichweite und die maximale Reichweite, wenn man Werbekunden verkaufen. Das Coole ist, Bewegtbild, das wächst sowohl auf dem Werbemarkt stark, als auch auf dem Nutzermarkt. Also immer mehr Werbekunden wollen Videowerbung schalten. Von dem her, unser Wachstumsziel im Bereich Video, das sollte auch finanziell wird das aufgehen.
Also, bist die Frage, glaube ich, recht gut umgangen. Also, ich habe ja gefragt, ist es gewinnbringend oder wäre es gewinnbringend? Ist es schon gewinnbringend? Wird es mal gewinnbringend sein?
Also ehrlich gesagt, ich weiss die Zahlen von 20 Minuten genau nicht. Das ist jetzt erst vor ein paar Wochen gestartet. Logischerweise wird das in der Zukunft gewinnbringend sein, weil 20 Minuten muss gewinnbringend sein und darum auch die einzelnen Bestandteile. Und das ist ein Wachstumsfeld. Also das Videowerbung ist schon heute ein grosser Umsatzblock im Bereich digital.
Hey, mega cool, extrem spannend gewesen, mit dir zu reden. Wirklich ein Mensch, der am Puls der Zeit ist, mit deinen Produktentwicklungen. Das ist geil.
Natürlich ist das geil. Also jetzt, wenn man ein Produkt kann schaffen kann, das irgendwie ja. Jeder oder fast jeder einen Berührungspunkt hat, ist doch mega cool. Also wenn du am Abend am Stammtisch hockst, jeder hat eine Meinung irgendwie zum neuen Feature und zum neuen 20-Minuten-Artikel. Also jeder, der sich überlegt, soll ich jetzt Wirtschaftsprüfer werden oder ins Medienbusiness. Ich glaube, Medienbusiness ist irgendwie 20 Mal spannender als irgendwie das Leben von einem Wirtschaftsprüfer.
Wir sind am Schluss von dem Podcast. Sven Ross, danke vielmals, dass du uns da so viele Infos gegeben hast. Und jetzt gehen wir in die Adventszeit und möchten vielleicht ein bisschen Digital Detox. Vielleicht aber auch nicht.
Ja, eigentlich wäre es optimal. Ab dem 25. oder sagen wir ab dem 24. Natto weg bis 27. Ich will es ausprobieren.
Perfekt. Gutes Schlusswort. Danke vielmals, Sven.
Jim und Jim Podcast. Decode the Buzz. Decode the Buzz.